Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt's hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Norbert Walli, Musiker und ich traue mich das fast zu sagen, so etwas wie eine lebende Legende der Grazer Indie-Szene. Danke fürs Kommen.
Danke dir für die Einladung und für die Legende natürlich auch.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob du da positiv drauf reagierst. The Base wurde 1989 gegründet. Da haben wahrscheinlich einige oder vielleicht sogar viele unserer HörerInnen noch gar nicht das Licht der Welt erblickt. Beschreib einmal die Anfänge der Band und das Graz von damals.
Da hätte ich mich vorbereiten sollen dafür. Ja, 1989 war Graz schon noch von... Da ist Graz für Jazz gestanden eigentlich. Mhm. Und ich mache jetzt einen Time-Switch zu später, als Albi zur Band gekommen ist, der aus Linz war. Der ist nämlich zu der Zeit auch schon in Graz gewesen, der hat immer gesagt, in Linz war die Punk- oder die Post-Punk-Szene, Industrial, neue deutsche Welle, viel aktiver. Und bei uns war das Jazz und noch eher der hausbauchende Rock'n'Roll bis zu Hardrock irgendwie.
Mhm, und ein bisschen Blues auch, glaube ich.
Und Blues wahrscheinlich auch, ja.
Also ich weiß nur, die grüne Spinne wäre so ein Lokal, das mir relativ schnell einfällt.
Das ist auch ein Lokal, das ich sehr stark mit den Anfängen unserer Bandgeschichte assoziiere. Also Ende der 80er war man definitiv sehr, sehr viel in der grünen Spinne unterwegs. Mit dem Schlagzeuger habe ich damals schon zusammengeführt. Da waren auch Lokale wie das Komoot, wie das Triangle, da hat es das Nordstern noch gegeben. Das war so einfach um die...
Für die jungen Menschen muss man sagen, die grüne Spinne war im Glacis, dort wo dann später, ich weiß nicht, irgendwelche total bescheuerten Lokale waren. Grüne Spinne war schon legendär. Der Dragan war der Chef, er ist irgendwann einmal eher verschwunden, hätte den Eindruck gehabt, aber er war wirklich ein...
Wir haben beim Dragan, Szene. Der hat vorher ein Lokal in der Kernstückgassen gehabt, eine sogenannte Galerie in der Kernstückgassen und da haben wir tatsächlich unseren, darf ich mal, den ersten Live-Auftritt im Jahr 1987, das war noch vor The Base, aber auch mit dem Karl am Schlagzeug absolviert und das war lange Zeit lang nach uns unser bestbesuchter Gig gewesen.
Oh weh. Der Anfang das Beste ist.
Das ist aber oft so. Okay. Da kommen halt alle von der Schule und so.
Mhm. So, und die längste Zeit war es ja dann eigentlich, ich sage mal, ein bisschen weltberühmt in Graz. Wann gab es denn Intentionen, da rauszukommen oder gab es die Intentionen gar nicht so sehr? War das immer so, dass du gesagt hast, mir reicht es eigentlich, wenn ich, weiß nicht, ein paar Mal im Jahr spiele und ganz viel Prob vermutlich oder gab es dann schon, ich weiß nicht, in den 90ern den Versuch, war, ich gehe da jetzt mal raus?
Wir haben definitiv nie konkrete Ziele oder hohe Ziele mit der Base gehabt, bis zum heutigen Tag nicht. Also es war immer so Learning by Doing und ein Schritt nach dem anderen. Ich bin nach Anfang der 90er Jahre für ein Jahr nach Amerika gegangen. Da ist das einmal sowieso stillgestanden. Bin nachher mit vielen Inspirationen zurückgekommen. Und wir haben relativ viel live gespielt, haben Kassetten aufgenommen. Die ersten Demos auf Kassette natürlich. Und nachher so 95 irgendwann einmal den kollektiven Wunsch geäußert, dass wir das ganz gerne auf CD damals noch ausschließlich aufnehmen wollen. Und das haben wir natürlich wahnsinnig cool gefunden. Und da haben wir schon auch viele von Songs gehabt, also genug für ein bis zwei Live-Gigs. Haben nachher vier ausgesucht, das war die Jetcrash Kills und ist nachher 1996 veröffentlicht worden. Und hat eigentlich damals für den Erstling gar nicht so schlecht funktioniert. Also FM4, das war damals noch immer am Abend nur mit,
hat sie den Sender? Mit Blue Danube Radio geteilt,
ja. So ist es. Und die haben das ganz brav gespielt. Wir haben sogar mit dem ersten Album relativ schnell ein Label oder Plattenfirma gehabt. Das war Edel Records. Mhm. Oder EMV, Edel hat es geheißen. Und das hat sie eigentlich, hat mal nicht so schlecht begonnen. Unser damaliger Hit, unter Anführungszeichen, war das Lied This is the End. Auch ein sehr oft verlangtes Live-Zugabenlied von uns in der Zeit. Und ja, so hat das einmal ganz gut gestartet, sage ich mal.
Aber ihr habt ja echt schon etliche Jahre dann braucht, bis das erste Album überhaupt draußen war. Ganz viele Bands zerstreiten sich da in dieser Zeit schon 17 Mal. Also das bewundere ich schon, die Kontinuität da so lang durchzuhalten. Wir kommen dann eh gleich noch dazu mit einer einzigen eigentlich Umformierung. Seid ihr da gemütlich durch die Jahrzehnte gekommen? Worauf führst du das zurück?
Na, wir haben schon, also in der Phase von 95 bis 2000 haben wir eigentlich sehr viel gestritten. Also ich glaube, du wirst das ja haben, 1999 ist nachher der erste Longplayer mit Ducks and Dinos rausgekommen. Und das war mal so der Anfang vom Ende vom Bassisten, dem das nachher nicht mehr uneingeschränkt behagt hat, was wir da so machen.
Und ansonsten aber Friede, Freude, Eierkuchen, jede Woche zweimal proben, oder wie darf man sich das Bandleben von The Bass so vorstellen?
Und im Moment läuft es äußerst harmonisch und zufrieden bei uns. Also wir ergeben uns da so einer fatalistischen Wurstigkeit, was die Pandemie betrifft. Mach aus dem zweimal proben, einmal proben durchschnittlich und dann kommt das schon so hin.
Okay. Donnerstag oder wie normalerweise?
Na, da gibt es jetzt keinen fixen Tag, also wann es so passt. Machen wir sonst tatsächlich zweimal in der Woche. Es kommt darauf an was wir gerade arbeiten. Also so im Zuge der Einspielung vom neuen Album waren es manchmal sogar dreimal in der Woche.
Wie lange arbeitest du dann an so einem Album wie dem jüngst erschienenen?
Geschrieben habe ich die Nummer ungefähr in 12 Monaten. Und die Phase, wo ich nachher die Bandkollegen damit konfrontiere, waren so die letzten 2-3 Monate vom Einspielen. Eingespielt haben wir es im April 2021. Mhm. Und ich werde immer zu Proben begonnen haben wir im November.
Und wir haben das jetzt schon ein bisschen angedeutet. Alle paar Jahre hat das ein bisschen so ausgeschaut, als wenn ihr jetzt dann doch größer rauskommen würdet. Eben 96 Chat Crash Kills, 2009 dann 16 Songs for Self-Defense. Und dann am Topplatz beim Amadeus und so weiter. Was war denn da eigentlich der schönste Moment in der langen Zeit? Ich hätte mir gedacht, zum Beispiel, was weiß ich, Konzert mit Element of Crime klingt nicht schlecht im Wiener Burgtheater noch dazu. Oder halt dann wirklich das erste Mal auf FM4 gespielt werden. Was sind da so die Highlights?
Damals, wie wir noch die ersten Songs rausgebracht haben, war das natürlich ein wahnsinniges Highlight. Ich glaube, das erste Lied, das auf FM4 gespielt haben, also entweder war es The End, aber später mal haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass Patty Was a Girl so in einer halberten Rotation auf FM4 ein paar Mal gespielt worden ist. Dirty Little Hole von der 16 Songs in Self-Defense ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten gespielt haben. Aber du hast recht, also so als Highlight bleiben die Live-Momente bitten und da ist das Konzert im Burgtheater wahrscheinlich relativ weit vorne, ja. Aber wir haben auch festgestellt, dass das letzte Konzert im Parkhaus im September gehört sicher zu den Top 10 in der Bandgeschichte. Oder das am Tag vom Baumgartner.
Und international? Also Deutschland wird es ja vermutlich doch ab und zu bespielt haben.
Ganz, ganz selten, Wolfgang. Okay. Ganz, ganz selten. Also hätten wir jetzt im Rahmen der Tour gehabt, ist aber in Bayern sind die Maßnahmen noch ein bisschen strenger als bei uns, was die Nachtgastro betrifft. Und ist jetzt mal verschoben. Also das werden wir im Zuge dieses Albums auf jeden Fall machen. Aber der Schritt ist jetzt nicht ganz so einfach daraus, weil die haben natürlich einen Haufen eigener Bands. Und ja.
Jetzt hast du unter anderem auch halt mit Theater und Film ein bisschen zu tun gehabt. Für mich eines der Highlights in der Recherche, du hast die Musik zu einem Landkrimi mit Nina Proll komponiert, Die Frau mit einem Schuh 2014. Das war auch irgendwie de facto der letzte Film, den der Michi Klawocka gemacht hat. Wie kam es dazu?
Den Michi Klawocka haben wir schon davor kennengelernt. Bei Contact High haben wir schon Musik beigetragen. Und ja, der Michi war nachher natürlich ein Burgtheater. Also das Burgtheater hat eigentlich viel gebraucht, da waren wahnsinnig viele Regisseure dort. Und ja, hat mir einfach gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Also den Michi Klawocka haben wir wiederum eigentlich sogar Michi Ostrowski kennengelernt.
Also doch wieder Theater im Bahnhof Schiene eigentlich.
Doch ein bisschen Theater im Bahnhof, ja. Also da haben viele Sachen miteinander zu tun gehabt. Also bei der Premiere von Contact High damals im Gartenbaukino sind wir gebeten worden, einen Song live zu spielen. Damals haben wir auch den Sven Regener kennengelernt. Und den Hannes Eder, der nachher später unser Labelchef geworden ist, als wir mit einem Album tatsächlich bei Universal waren. Und eben auch, glaube ich, den Michi Glawocker damals auch.
Und wie komponiert man jetzt Musik zu einem Krimi? Also sagt er, kriegst du da ein Drehbuch vorher oder erzählt da der Glawocker, was er davor hat? Oder wie geht sowas? Ich frage das ja laienhaft, weil ich hab echt keine Ahnung.
Ich bin jetzt auch dabei, gerade wieder einen Film zu machen für eine Komödie von der Doris Dörrie. Da gibt es überhaupt kein Generalrezept dafür. Also es ist ganz unterschiedlich. Weil ich merke, also die paar Mal, wo ich Filmmusik gemacht habe, war das komplett unterschiedlich. Im Fall von Frau mit einem Schuh war ich sehr eng weniger mit dem Michi Glawocker in Kontakt, der hat damals schon seine Afrikafahrt vorbereitet, sondern mit der Katharin, mit der Andrea. Und wir haben da täglich telefoniert und die hat mir so Szenen geschickt, so Moods beschrieben und Szenen geschickt und ich habe die nachher sofort daheim in meinem Home Recording Studio vertont und sie hat auf diese Schnipseln diese Szenen raufgeschnitten. Das heißt, der Film hat sich wirklich ein bisschen der Musik gebeugt oder ist stark von der Musik gelenkt. War irgendwie furchtbar umständliches und langwieriges Unterfangen, aber das mir auch viel mehr Geld kostet hat, als mir ist von meiner Gage gar nicht so viel blieben, weil also nachher das viel davon im Studio draufgegangen ist. Aber das Endresultat ist super. Also ich finde es tatsächlich einer der besseren Soundtracks von österreichischen Filmen.
Ja, vor allem ist es schon eine interessante Methode. Also kann man nicht vorstellen, dass das die Regel ist, dass man wirklich dann den Film nach der Musik macht.
Nein, du kriegst normalerweise die fertig geschnittenen Szenen und bastelst das nachher drauf. Ja. Aber die hat so wirklich die Schwenks und so, war sehr inspiriert von der Musik.
Cool, ja, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Keine Ahnung, auf ist welchen Portalen man
sowas aufruft. Es läuft eh regelmäßig im ORF und in deutschen Sendern.
Okay.
Und wir kriegen da wirklich immer, also für Filmmusiker relativ reges Feedback.
Mhm.
Das googelt nachher sogar Leute.
Ja. Und vom Film jetzt kurz zum Theater. Ihr habt ja auch einiges mit dem Theater im Bahnhof gemacht, unter anderem im Jahr 2002 vielleicht die immer noch schnellste CD-Produktion aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob es im Guinness-Buch der Rekorde steht, aber
nein, leider
erzähl
nicht.
Einmal.
Wir haben damals, also dass wir alle jährlich um die Weihnachtszeit oder nach Weihnachten in der Scherbe spielen, das weiß man in Graz. Bevor wir das gemacht haben, haben wir alljährlich im Theater im Bahnhof gespielt, das damals noch am Landplatz war. Und haben beim zweiten Mal, wie wir das gemacht haben, das war kurz bevor wir den Albin die Band aufgenommen haben, ich weiß nicht mehr, wer die Idee gehabt hat, aber da hat es damals so die ersten schnellen CD-Brenner gegeben. Da hat es also da mal einen Typen ausfindig gemacht, der 40 CDs innerhalb von 10 Minuten brennen hat können. Und das war, sag ich mal, die Basis von diesem Clou. Das war ziemlich Clou-mäßig geplant alles. Also wir haben also ein Studio im ersten Stock oben gehabt, haben unten wirklich alles, also Schlagzeug allein mit 8 Mikrofonen mikrofoniert, was wir für einen normalen Unplugged-Gig in der Größenordnung nie gemacht hätten, haben das am Tag davor geprobt und haben das gespielt, haben eine Zugabe gespielt, die Zeit haben wir dafür genutzt, dass der Rupert, der das oben im ersten Stock gemischt und gemastert hat, so quasi fertigstellt. Und tatsächlich, wir haben das Cover sogar live gemacht dort. Also ist fotografiert worden, dann ist der Grafiker in sein Studio gerannt und hat das ausgearbeitet und ist dort mit Stanley-Messern, mit Hilfe von vielen Händen ausgeschnitten worden, das Label von der CD bedruckt und wirklich 10 Minuten nach dem Konzert haben wir die ersten 60 Stück verkauft und haben nachher so 3-4 Auflagen davon nachpressen lassen.
Mhm. Eigentlich eine wirklich spektakuläre Idee.
Hat aber nachher niemand, wir haben nachher gedacht, das wird ganz, ganz viele Follower haben. Das Konzept,
blöd wäre es ja nicht, weil wenn man nach Hause geht, irgendwas hätte man ja dann unter Umständen tatsächlich gern gekauft.
Das hat wirklich super funktioniert.
Und dann kauft man sich irgendeine alte Platten, die vielleicht dann gar nichts mit dem zu tun hat. Ja, vielleicht ist da draußen irgendwer, ich meine, jetzt sind wir im digitalen Zeitalter, da würde es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter gehen.
Ich glaube nicht einmal, dass es so viel leichter geht. Also die nächste Challenge wäre Direct Cut, das Ganze auf LP zu machen.
Mhm. Wäre schön, ja. Da draußen hören sicher unzählige Labelbosse zu, die werden jetzt alle sich überlegen, wie das geht. Leicht skurril stelle ich mir hingegen den Auftritt in der spanischen Hofreitschule vor. Wie war das Publikum?
das war eine wahre Grenzerfahrung. Also sowas Absurdes haben wir überhaupt nie mehr vorher nachher gemacht. Da haben wir eh als Gast den Michi Ostrowski damals dabei gehabt, kann ich mich erinnern. Genau. Absurd, ein grottenschlechter, hallender Sound, den nicht einmal unser sehr begabter Tonmeister in den Griff kriegen konnte. Und der Hintergrund war, dass wir die Dame, die damals diese Fête Blanche hat das geheißen, organisiert hat, war ein großer Bass-Fan und die hat es der Elisabeth Gürtler ganz gut verkauft, dass da mal was Frisches und was Neues reinkommen sollte. Weil ich glaube, das klassische Line-Up beim Sommerball in der Hofreitschule ist doch ein deutlich anderes. Und die haben ja auch natürlich mehrere Acts gehabt, die dort gespielt haben. Ja, und das war eben im Freien draußen und wir haben die erste Nummer hingelegt. Das hat die Leute schon sehr verstört, muss ich sagen. Aber es haben alle Paar getanzt. Also zu einer Nummer wie Devil's Motel haben zum Beispiel Frank Stronach und die damalige Miss Austria Paar getanzt. Das war eine Art andere begabte Tänzerinnen und Tänzer dort. Und die haben immer so 10 Sekunden zugehört. Und dann, so wie auf Stichwort, nachher angefangen, den dazugehörigen. Also die haben immer was dazu gefunden. Alles war skurril.
Stell mir irgendwie wirklich sehr schön vor. Ich kann, also das Bild kriege ich, glaube ich, nie wieder aus
dem Kopf. Ich möchte es nicht missen, aber es war, ist definitiv nicht unter diesen
20. Aber es wäre natürlich Wahnsinn, wenn es verfilmt worden wäre, ne?
Ja. Du hast recht, im Nachhinein.
Also ich stelle mir das so schön vor, Stronach und Ulla Weigertsdorfer und hinten herrscht dann der Bass. Das ist eine schöne Sache, aber jetzt kommen wir mal kurz in die Zukunft. Es soll eine Menge Konzerte geben von Anfang Februar bis Mitte März, unter anderem am 5.3. im Rittersaal in Hartberg. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Hartberg sehr gerne frequentiere. Was von diesen Konzerten ist jetzt schon mal fix abgesagt? Also Bayern streichen wir mal aus dem Kalender, aber was wird denn da passieren? Wir sind da relativ tagesaktuell hoffentlich mit diesem Podcast.
Bayern ist definitiv abgesagt. Kick im Innkreis, Ried im Innkreis ist auch definitiv abgesagt und verschoben auf Sommer, auf ein Sommerfest. Bayern ist auch verschoben, das findet noch einfach im Rahmen von einem Fest im Sommer statt. Höchstwahrscheinlich abgesagt ist das am 19. im PPC. Wenn die Bestimmungen so bleiben, wie sie jetzt sind, 5%ige Chance, dass davor noch die Auflagen fallen, besteht. Aber
die im BPC sagen ja immer recht gern spät ab, also da haben wir noch eine Chance
bis zum Schluss. Wir haben es noch auf der Liste, aber wir glauben nicht wirklich dran und auch das wird wahrscheinlich noch im Juni nachgeholt werden.
Und der Rittersaal Hartberg?
Der steht.
Der steht bombenfest wie ein Ritter im Mittelalter.
Ja, ich glaube also nicht, dass die Maßnahmen verschärft werden jetzt im Nachhinein.
Kann ich mir nicht vorstellen, wir haben höchstens 40.000 Infektionen pro Tag. Das ist eigentlich kein Grund, nervös zu werden, hätte ich gesagt. Das machen wir schon. Ja, also das wäre natürlich super, wenn das funktioniert. Es ist im Kalender eingetragen und wer noch nicht in Hartberg war, die haben immer wirklich coole Konzerte und ab und zu gibt es sogar richtig gutes Bier dort und man muss halt aufpassen beim Autofahren, es ist immer Radarkontrolle, ist dort regelmäßig, wenn man von Graz hinfährt, aber das sind halt so kleine Unkosten. Ja, dann habe ich mir gedacht, gehen wir doch wieder ganz zum Anfang, The Bass. Ist eigentlich ein bisschen ein schwieriger Bandname, wenn man an die Vermarktung denkt. Andererseits ist er relativ leicht zu merken, jedenfalls leichter als die Vorgängerpartie. Carello, Cosmos oder Kotzmots oder wie immer.
Cosmos.
Würdest du da heute trotzdem was anderes aussuchen als The Bass oder passt das schon?
Nein, ich hinterfrag das jetzt gar nicht mehr. Es ist natürlich blöd, wie du sagst, das ist, ich glaube, irgendeine Al-Qaida-Gruppierung.
Ah, okay. An das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ich habe mir eher so ein Google-Suchergebnisse oder so.
Ja, es gibt aber rechtsradikale Gruppierungen, glaube ich, in Deutschland, die sie so nennen. Das ist natürlich ein bisschen, damit möchten wir nicht in Verbindung gebracht werden, aber sonst ist er leicht zu merken, ja. Keine Ahnung. Oder habe ich mir das manchmal gefragt? Aber mir fällt jetzt im Moment nichts Besseres ein. Der Name ist entstanden, weil wir damals von der eben vorher erwähnten Combo Carello Cosmos, das war ein Sextett, dann auf die rockübliche Trio-Formation Bass, Schlagzeug, Gitarre, also quasi die Basis einer Rockband reduziert worden sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind The Bass.
Jetzt würde ich mir fast gar nicht trauen, nach deinem Brotberuf zu fragen, aber ich habe die Facebook-Seite angeschaut und da steht eine E-Mail-Adresse und da steht halt dann norbert.walli@kleinezeitung.at.
Ja.
Also offensichtlich arbeitest du dort und zwar, wenn ich mich nicht irre, in der PR-Redaktion. Mhm. War das nie eine Überlegung, dann in die Kulturredaktion zu wechseln, weil du tätest dir ja vermutlich genauso gut auskennen wie einige von denen, die dort hackeln?
Ich habe ganz selten und vereinzelt Kulturartikeln geschrieben und da gibt es ja keine Berührungsängste zur Redaktion. Könnte das wahrscheinlich auch hier und da machen, wenn ich die Ute Baumhackl lieb frage. Also ist schon passiert. Ja, irgendwie ist es nachher, ich glaube, das hätte mir zum Beispiel komisch vorkommen, wenn das bekannt wäre, dass ich in der Kulturredaktion arbeite und dann eine Rezension über unser Album rauskommt. Ist das eine gewisse Befangenheit. Mhm.
Oder wenn du Son of the Velvet Red rezensierst oder so.
Ja, genau. Deswegen bin ich, also oh, das ist so, wie wenn bei FM4 einer die eigenen Nummern von irgendeinem FM4-Menschen dort die ganze Zeit auf- und abspielt. Und ja, wahrscheinlich bin ich gewissen anderen Künstlergruppierungen in Graz, so wie im Theater Manuf zu nah, um da irgendwie objektive, gute Berichterstattung oder schlechte Kritiken auch schreiben zu können.
Aber bei dem Thema würde ich noch kurz bleiben, weil es ist ja dann doch nicht so selten. Falter, Journalistinnen schreiben Bücher, der Rotifer arbeitet bei FM4 und macht Musik etc. Ist es deiner Meinung nach eher ein Vorteil oder ein Nachteil für die Kommunikation der Band, wenn man beim größten Medium dieses Landes arbeitet?
Ich glaube weder noch. Also die Infrastruktur von der kleinen Zeitung, von den Connections kann ich mir schon zunutze machen. Natürlich, du immer persönlich, ich sage jetzt ganz offen, mal nicht so schwer wahrscheinlich eine Rezension zu kriegen, weil man kennt sich ja doch im Haus, sonst macht es jetzt nicht einen.
Na, weil ich habe eher manchmal den Eindruck gehabt, dass man, ich kann jetzt nicht für die kleine Zeitung reden, aber bei anderen Medien, dass man da eher ein bisschen zurückhaltend ist, was die eigene Partie angeht und man sagt, schau, dass du anderswo was kriegst, bei uns schaut es irgendwie komisch aus, aber das.
Nein, das ist in der kleinen Zeitung nicht so. Und ich glaube definitiv, dass das heißt, Brotjob, Kulturredakteur, vielleicht ein stressigerer und zeitaufwendigerer Job ist, als den ich habe. Da gibt es immer so Phasen, wo kurze Phasen im Jahr, wo nicht so viel zu tun ist, da kann man sich dann auch so ganz gut auf die Musik konzentrieren.
Mhm. Beziehungsweise wirst du halt einfach sagen können, sorry, geh jetzt auf Tour und.
Ist auch schon passiert, ja.
Du hast aber nicht nur bei The Bass gespielt, sondern auch bei Spuk und bei den Future Farmers. Das eine war Rock, das andere irgendwie eine wilde Mischung. Aber beide Bands haben sich ziemlich abrupt aufgelöst. Ist das dann eigentlich eher traurig und menschlich zäh oder völlig normal?
Spuk hat sich gar nicht aufgelöst, sondern ist nachher zu Love God Chaos transformiert. Boah, wie war denn das damals? Wir haben nicht nur bei denen zwei Partien gespielt, sondern auch bei einer Partie namens Head Honko, die es auch noch gibt, und bei Portnoy.
Mhm.
Das heißt, das waren, und wir haben immer in dem gleichen Proberaum, teilweise waren wir schon, und haben sowohl bei allen Partien haben sowohl Albi als auch ich gespielt. Und
man vergisst dann eh nicht, in welcher Partie man gerade ist, weil man schaut halt rüber, wer aber die anderen sind.
Teilweise wirklich so, wir waren bis zu 4-5 Mal in der Woche im Proberaum, das war einfach noch zu viel.
Ja, einmal muss ich dann noch auf diese weltberühmte Graz-Geschichte, dann gehen wir langsam zur neuen Platte. Mir kommt vor, Son of the World Red habe ich nicht umsonst gesagt, der Georg Altsiebler und du, ihr wart ziemlich ähnliche Generation, er ist ein bisschen älter, denke ich, wenn ich es richtig
erinnere. Er schaut jünger aus, ist aber 10 Jahre älter eigentlich.
Ja, vielleicht schaut es gleich alt aus, egal, aber ihr wart ziemlich in derselben Szene unterwegs, habt teilweise mit denselben Leuten gespielt, der Albi zum Beispiel. Mhm. Nur der hat dann irgendwann einmal gesagt, okay, ORF Steiermark ist eh super, aber ich gehe jetzt trotzdem lieber in die USA. Mhm. Das war bei dir aber keine Überlegung, obwohl du einmal ein Jahr dort warst, zu sagen, Graz ist eh süß, aber ich weiß nicht, Seattle, Detroit, was auch immer, wäre irgendwie dann doch cooler.
Nein, ich bin immer wieder gern und öfters in den USA, aber als Lebensmittelpunkt oder als halben Lebensmittelpunkt kann ich mir derzeit echt schwer vorstellen. Und wir haben auch Georg und Heike natürlich besucht, irgendwann einmal auch im Februar 2018. Schon toll. Kann man machen.
Passt, aber der Waldi bleibt da.
Ja, ich spüre es da eher da.
Sehr gut. Eure neue Platte Lick a Stone, Kill a Fly wurde am Haubentaucher Wie folgt kommentiert, falls nach der Apokalypse nur mehr eine Band auf diesem Planeten spielt, wäre das aus Grazer Perspektive unser Tipp. Lick a Stone ist staubtrocken und zugleich druckvoll, klassisch und doch auf der Höhe der Zeit. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber was habt ihr denn sonst so für Reaktionen bekommen? Ich meine, das Album ist ja tatsächlich jetzt komplett frisch. Wir waren ja tatsächlich, glaube ich, die Ersten, die darüber geschrieben haben, stimmt, ohne jetzt eitel sein zu wollen.
Das war dir.
Aber was ist da inzwischen so an Reaktionen gekommen?
Ja, jetzt kommen halt laufend täglich ein, zwei bis jetzt sehr gewogene und super Kritiken raus.
Und wo kommt der Titel her, habe ich mich gefragt. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Lick a Stone, Kill a Fly.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Titel eines Songs dann tatsächlich auch zum Albumtitel erhoben haben. Die Nummer, also es ist ja insofern kein Pandemie-Album, es findet sich nicht im Titel jetzt als Corona Sessions oder The Pandemic.
Pandemic Blues.
So ist das. Das finde ich irgendwie komisch, wenn das Leute machen, aber es ist natürlich auch oft genug passiert in dem Jahr. Aber es hat trotzdem Corona und die dazugehörigen Lockdowns haben das Album so stark beeinflusst. Also das war einfach dieser, du hast eigentlich nichts mehr Wirkliches erlebt, über sehr viel in deinen eigenen vier Wänden, wie die meisten anderen auch, und hab da irgendwie so die Zeit gefunden oder die Aufmerksamkeit gehabt, mich auf alltägliche Banalitäten mehr zu konzentrieren, irgendwie in so einem minutiösen Blick auf unter anderem Hausfliegen zu kriegen, die vorher, wenn du viel zu tun hast oder nur ein paar Stunden am Tag daheim bist, wahrscheinlich nicht in der Intensität wahrnimmst wie ich, aber ich mich wirklich bedroht und belästigt gefühlt von Hausfliegen. Mir war teilweise unglaublich fad, was ja angeblich die Basis für kreatives Schaffen sein soll. Aber es war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt ein paar Fliegen da schlagen oder an einem Stein nuckeln oder einen Song schreiben. Und aus diesen zwei Gedanken habe ich einfach den Song geschrieben.
Sehr schön. Und um den Entstehungsprozess noch ein bisschen zu schildern, habt ihr dann tatsächlich eher, ich weiß nicht, mit Videokonferenzen oder habt ihr euch dann schon regelmäßig treffen können, um an den Songs zu arbeiten? Oder machst du das sowieso eher mal wirklich solo und spielst den anderen dann deine Ideen vor?
Wir haben uns ein Jahr vor der Aufnahme haben wir so auf Facebook so ein paar Coverversionen aussehen lassen. Ich weiß nicht, ob es dich erinnert. Die sind ziemlich megamäßig eingefahren. Da gibt es ein paar, kannst du mal nachschauen, gibt es ein paar lustige Sachen. Und die haben wir uns so hin und her geschickt. Da hat jeder auf seinem Sound, wie sagt man dazu, DAW, glaube ich. Mhm. Wir haben alle das Gleiche, das heißt Reaper, das heißt, das ist kompatibel. Wie ist das gegangen? Ich habe, glaube ich, mit Click Basic Tracks mit Gitarre eingespielt und Gesang, habe das nach dem weitergeschickt an den Karl, der Schlagzeug drauf gepumpert und dann der Albi. Und dann hat das der Fabio irgendwie verhübscht. Jedenfalls in der Phase habe ich wieder meine Home-Recording-Skills reaktiviert. Ich habe das einmal ganz gut kennen, aber wenn du nachher mal, das kennst du, wenn du mal 3 Monate nicht mit dir beschäftigst oder ein halbes Jahr, fängst du wieder bei Null an. Und das hat mir irgendwie wieder Spaß gemacht und auch wieder upgegradet mit ein paar neuen Gadgets. Und bin eigentlich nach diesen Cover-Version-Sessions irgendwie dran geblieben am Recorden. Und in dem Fall war das Album wieder, sag ich mal, mehr vorgedacht und vorbereitet als zum Beispiel die Tribal Instincts. Und bei uns beeinflussen die Alben sich gegenseitig schon ziemlich. Also bei der Disco Bazaar habe ich es auch relativ gut vorbereitet, habe also die Basslines schon vorgeschlagen. Da ist nachher von den Bandkollegen die Kritik kommen zurecht. Das verstehe ich auch, dass das, ja, das macht uns jetzt nicht so viel Spaß, wenn du das alles schon vorher überlegst. Bei der Tribal Instincts habe ich es sehr lang sehr amorph lassen. Da haben wir die Songs wirklich mehr gemeinsam entwickelt. Und ja, bei der Lick a Stone, Kill a Fly war halt einfach wieder viel, viel, viel Zeit. Aber die haben wir uns nicht jetzt so hin und her geschickt, da haben wir uns nachher zum Making auch schon im Programm laufen.
Und ist das jetzt eigentlich aus deiner Sicht ein typisches The Bass Album? Bei mir haben wir gedacht, ja, einerseits schon und andererseits ist es doch ein bisschen anders.
Ich sage mal, das ist für uns ja der Anspruch, wenn wir ein neues Album machen. Also wenn das jetzt komplett, wenn es da zu jedem Song schon einen Präzedenzfall gäbe.
Aber man hört, dass es der Bass ist. Das ist ja mal kein Nachteil, weil bei vielen Bands bist du ja, also bei einer Blindverkostung wärst du da nicht sicher, da glaube ich, gibt es keinen zweiten.
Wir sind, Es ist immer so ein Spiel, wie weit man sich rauslehnen kann oder wie weit man die Komfortzone verlassen kann und trotzdem noch immer nach der Base klingen kann. Und das hat nicht nur mit meiner Stimme zu tun, das hörst auch wirklich so von Schlagzeug, Gitarre und Bass. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir eigentlich unsere Instrumente eigentlich relativ unverfälscht aufnehmen. Also wir haben da nicht wahnsinnig viel Pedale und dann an einfach alle einen sehr, sehr markanten Instrumentalsound schon. Das heißt, du kannst die tatsächlich relativ weit rauslegen und da denken, du hörst einen Albi sofort raus auf dem Bass allein und auf der Gitarre und am Schlagzeuger. Und gesanglich auch, schätze ich mal, ja.
Und dann muss man ehrlich sagen, habt ihr schon ein sehr schönes Pressefoto gemacht. Wie viele Genehmigungen braucht man, wenn man im Mühlgang fotografieren will?
War nicht arg. Das war eine Idee, dass die das Theater im Bahnhof auch schon mal gehabt haben und die haben dort unten vor Jahren schon mal irgendein Shooting gehabt. Und habe mich halt erkundigt, wo man da anfragt und habe erfahren, das ist das ältere Mühlkonsortium. Bin auf die Website gegangen und habe dort gefragt, wann wird denn der Mühlgang wieder ausgelassen und man hat mir gesagt, Ende Juni zu einer Vorbesichtigung und im September dann gänzlich, also nicht nur abgestaut, sondern da wird auch ausgepumpt. Was dann tatsächlich am Wasser übrig geblieben ist, war schon eine Überraschung, weil wir haben da eigentlich eher mit Schlamm und Ratten gerechnet, aber es war wirklich also fast knietief.
Und keine Ratten.
Keine Ratten. Und es war, ich glaube, wirklich der heißeste Tag im Jahr. Da hat es knappe 40 Grad gehabt, da Ende Juni. Und die Vorstellung, da in eine fette Badhose reinzusteigen, war grauenhaft. Aber unten nachdem die so die Schenkeln gekühlt hat, war es eigentlich recht erfrischend. Also es war nicht so ungemütlich dort. Man hat es ganz lang ausgehalten.
Okay, also wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, dann
kann ich nur jedem empfehlen.
Dann macht es ruhig, fragt es danach um Genehmigung und sagt einfach Entschuldigung. Und das
hat natürlich schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und wir sind da oft fotografiert worden, aber so rechtlich, also dem Müllkonsortium war das noch eigentlich relativ wurscht. Das war also kein offizielles, unterschriebenes Statement oder Genehmigung.
Jetzt kannte sich deine Generation ja sicher ziemlich gut, weil du hast ja ein bisschen gesagt, die Szene war relativ klein. Da waren eher Jazzer und sonstige Leute unterwegs. Es gab aber Leute, die halt überall mitgemacht haben. Und ich nehme an, die Jungen kennen einander offenbar auch ziemlich gut. Ich habe jetzt einmal einen Podcast von einem anderen Menschen gehört, der ganz interessant war. Crazy Tales oder wie immer man es aussprechen will. Da hatte ich den Eindruck, okay, die ganz Jungen sind auch total vernetzt und bei den Mittleren, glaube ich, ist es ähnlich. Aber gibt es das auch generationsübergreifend? Also weißt du, wer heute zwischen 18 und 25 da aktiv ist, wer da quasi die führenden Figuren sind?
Wenn ich nicht Söhne, musizierende Söhne in dem Alter hätte, die bei Cobra Casino spielen, hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Aber durch die und deren Vernetzung in ihrer Generation kriege ich tatsächlich ein paar Bandnamen mit, die mir jetzt nicht mehr ganz unbekannt sind.
Und das ist dann aber eher deine Sparte oder geht es dann bis zu Electronic oder Rap oder was auch immer?
Na, eher deutschsprachiger Gesang, eher so, da hört man so immer so starke Bilderbucheinflüsse. Mhm. Instrumental. Na, teilweise klingen Bands eh wieder grungy. Also ich glaube, da gibt es ja immer so Modezyklen, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, kommt mir vor. Angeblich sind die 90s jetzt wieder total.
Ja, und Sub Pop macht wieder jede Menge Platten, muss man sagen.
Also da gibt es nachher schon so viele Wellen, dass die sich auch wieder überlappen. Also man kann das gar nicht mehr sagen, was jetzt. Also eigentlich ist es schon längst alles erlaubt, oder?
Und mit die Burben hast du dann auch was gemacht, oder?
Wir jammen gern miteinander. Also wir sind auch im regen Austausch. Sie schicken mir ihre Songs und ich schicke ihnen zwischendurch meine, wie denen das taugt. Also ja, also wir befruchten uns da schon.
Sehr. Aber so gemeinsam auf der Bühne, weil auch das gibt es ja zwischendurch.
Haben wir zwischendurch schon gemacht. Mhm. Mit dem Sebastian habe ich mal ein Solokonzert gesungen und bei diversen Veranstaltungen, Galen und so, wenn eine Spontanband, so Hintermalungsmusik, oh ja, das haben wir schon gemacht. Mhm.
Wie hart ist das Musikerleben eigentlich im Indie-Bereich generell und in den vergangenen 2 bis 3 Jahren dann noch einmal? Immerhin seid ihr ja schon sowas wie eine Liveband. Mhm.
Also wir tun uns österreichweit relativ leicht, was das die Clubszene betrifft. Wir persönlich sind nicht wahnsinnig gut vernetzt mit der Festivalszene, die da im Sommer steigt. Kontakte außerhalb von Österreich eher bescheiden. Also wir haben eben Einladungen nach Deutschland, nach Ungarn, eben einmal haben wir im Zuge des Besuchs von Georg in Kalifornien ein paar Konzerte gemacht, in London haben wir gespielt. Aber das sind nachher immer so ziemliche aufwendige extra Aktionen, die ja nicht wahnsinnig gut bezahlt sind. Also davon könnte man nicht leben. Also leben kann man sowieso nicht davon. Und so geht sich das mit einer Tour und mit dem Merch von einem Album eigentlich immer so halbwegs aus. Manchmal kriegt man sogar Förderung. Diesmal hat es da eher schlecht ausgeschaut. Also weder Musikfonds noch Landkultur hat uns auch nur einen Cent gegeben. Das war zu Kurt Fleckers Zeiten noch ganz anders.
Kriegt man dann Begründungen? Zu wenig Innovation oder was?
Nein, ich habe sie für also die Produktion von Alben nicht. Also ich finde auch, das kann man ja auch an der Stelle loswerden, dass also speziell Rockmusik wird förderungsmäßig echt stiefmütterlich behandelt. Also da ist noch viel Luft nach oben. Immerhin vom SKE-Fonds ein bisschen was kriegt. Aber so, du kannst immer rechnen, dass so ein Album mit Pressung von Vinyl und CD kommt immer auf 12.000 bis 15.000 Euro. Das ist am Schluss einfach.
Das ist schon beinhart, ja.
Ja, das finanzieren wir meistens mit der vorangegangenen Tour und mit dem Erlös aus dem Album, aber übrig bleibt dabei nichts.
Und die anderen zwei Kollegen sind leben auch nicht von der Musik?
Ich hätte nicht ausschließlich. Der Karl, und insofern, als dass er unterrichtet, Schlagzeug. Und der Albi hat einen auch so Freelance-ähnlichen Protojob beim ORF.
Wenn wir schon einen Hauch beim Jammern sein, wirklich jammern würden wir zwar eh nicht. Jetzt bist du da doch schon ein paar Jährchen dabei. Hast du den Eindruck, dass die österreichischen Medien genug tun für die Indie-Szene, sagen wir mal Indie-Szene dazu? Also du hast schon gesagt, ab und zu einmal auf FM4 gespielt, vor allem auch schon als Frischer. Ich nehme mal an, dass der Bass auf Ö3 eher selten bis gar nicht laufen wird.
Eher selten. Oder ja, einmal hat sich der Josef Hader der Bass bei Frühstück bei mir gewünscht.
Ah, schön.
Das schlagt nachher, das spürt man nachher schon auf Ö1, aber nach dem Ö1 kein Formatradius kommt es vor, aber natürlich nicht regelmäßig. Und österreichische, ja, auch immer diese klassischen Medien, die wissen ja auch, dass sie jetzt nicht mehr so wichtig sind wie früher. Die sind jetzt auch nicht mehr das Nummer 1 Transporttool, um irgendwie bekannt zu werden. Das sind irgendwelche Online-Plattformen oder so wie der Haubentaucher.
Naja, nur man muss halt schon zugeben, die kleine Zeitung hat dann doch noch ein bisschen mehr Reichweite als der Haubentaucher.
Ne? Ja, aber schwindend. Aber derweil wahrscheinlich schon noch.
Und die Eigenpromo, die eigenen Kanäle, spielen die da eine große Rolle?
Ja, spielen schon eine Rolle, wobei jetzt wir nicht, also altersbedingt sind wir jetzt nicht.
Doch noch nicht auf TikTok.
Die vollen Profis, um das zu bedienen. Also das können meine vorher erwähnten Söhne mit Cobra Casino wesentlich besser, so eine Promo.
Ja, musst sie halt fragen, ob sie da einen TikTok-Account aufstellen.
Ja, genau.
Ja, dann kommen wir eh schon langsam zum Ende der Veranstaltung. Einerseits wollte ich dich fragen, wenn du dem Norbert aus dem Jahr 89 einen Tipp geben könntest, welcher wäre dies?
Wahrscheinlich gehe ich einmal früher schlafen, übe ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, damals war ich echt faul, wahrscheinlich fauler als jetzt.
Aber ich glaube, das ist ein normaler Weg.
Gitarristisch mehr weiterentwickelt in den letzten 3 Jahren als damals. Vielleicht eh sowas, vielleicht hätte ich damals ein bisschen mutiger zu sein.
Man muss ja sagen, damals war, wie du schon gesagt hast, das war alles irgendwie so beschaulich da in Graz und so ein bisschen jazzy und bluesy, aber man hat trotzdem unendlich gut fortgehen können.
Ja, das
also, stimmt. Was haben wir gemacht die ganze Zeit? Wir sind ständig im Jedermann oder das hat es noch gar nicht gegeben. Möchte jetzt da nicht auf Sendung sagen, das kann man mit Google relativ vielleicht außerfinden, aber wir sind nicht weit auseinander. Ich fürchte, ich bin ein bisschen älter als du.
Ja, dann kennst du die gleichen. Jedermann war
natürlich, ja.
Großartig. Ja. Also Anfang bis Mitte der 90er.
Zu den Lokalen kommen wir dann eh noch kurz. Ich habe mir gedacht, bevor wir zu unserem berühmten Word-Rap kommen, eine schnelle Frage noch, beste Band aller Zeiten?
Unterm Strich, nachdem ich jetzt die Beatles-Doku gesehen habe, würde zumindest die Beatles dort, ist das dann mal die erste Band, die
man hat. Und so dein Lieblingsding, also wo hat der Wally am meisten Platten gekauft, von welcher Partie?
Wahrscheinlich habe ich von Bowie mehr Platten gekauft
als von den Beatles. Ja, das passt ja nicht so schlecht, ja. War ja schon ein verdammt genialer Musiker. So, und jetzt eben zum versprochenen Word-Rap. Ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Was ist das rockigere Bier, Bunti oder Reininghaus?
Bunti.
Im Zweifelsfall lieber singen oder Gitarre?
Gitarre.
Wo warst du eher, Kuh oder Ska?
Kuh.
Theater oder Film?
Film.
Rot oder schwarz?
Schwarz.
Ja, am Ende hat er dann doch noch die falsche Antwort gegeben, aber macht ja nichts. Norbert, herzlichen Dank, dass du da warst. Wir hoffen, dass die Tour so vollständig wie möglich stattfindet. Wir hoffen, dass ihr möglichst viel von eurer Platte verkauft. Sie hätte es sich auf jeden Fall verdient. Ich danke außerdem den Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke natürlich den Hörerinnen und Hörern, die bis am Ende dabei geblieben sind, und der Ulla Kurika, die unsere Signation besprochen hat. Es wird demnächst wieder eine Podcast-Folge geben. Morgen kommt schon der nächste Gast ins Studio. Also wir werden möglicherweise die Frequenz jetzt noch ein bisschen erhöhen bis zum Sommer, damit wir uns dann ein bisschen eine Pause verdienen. Bleibt's dran, und das könnte sich vielleicht noch ausgehen, falls ihr wahnsinnig viel Lust habt, uns für den Ö3 Podcast Award zu nominieren. Bis zum 6. Februar geht es noch. Schauen wir mal, ob wir die Folge bis dahin fertig haben. Aber falls ihr das schafft, wäre es nicht schlecht, weil dort irgendwie unter die Top 100 kommen wäre wahrscheinlich so ein Lebensziel. Das Blöde ist nur, sie veröffentlichen eh nur die Top 5. Aber anyway, war schön. Danke, Norbert.
Ich sag,
und
danke.
Euch da draußen eine schöne Zeit.
Dankeschön, tschüss.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.